Noch ist Januar, der letzte Sonntag im Januar. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie dabei sind. Bischof Christian Steblan ist auch bei mir. Herr Bischof, sind Sie eigentlich Skifahrer und wären Sie jetzt lieber in den Bergen? Weil ich meine, also die Winterferien sind gestartet.
Also, ja, okay. Guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Skifahren ist nicht meins, wie man so sagt.
Ah ja.
Langlauf habe ich ein paar Mal ausprobiert. Macht viel Spaß, finde ich. Und ist auch ordentlich anstrengend, wenn man es nicht gewohnt ist. Abfahrt traue ich mich überhaupt nicht. Und Sie?
Ja, bei mir ist es genauso. Ich habe so viele Sportarten schon ausprobiert, aber Skifahren gehört nicht dazu. Einmal in der Schule sind wir in die Berge gefahren und da habe ich dann auch tatsächlich Langlauf gemacht. Aber der Rest, ja, aber ehrlich gesagt, ich vermisse es auch nicht.
Also Langlauf ist schön, man hat so tolle Bilder auch vor sich. Also wenn man,
ja,
dann
man
so
kann es mehr genießen, die Landschaft.
Und dann die Sonne und alles so hell. Na gut, aber ich bin kein Skifahrer.
Haben wir das auch geklärt? Wollen wir loslegen?
Wollen wir. Wir feiern Gottesdienst. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält, ewig, der nicht aufgibt die Werke seiner Hände.
Als ich letztes Wochenende, Herr Bischof, mit meinen Kindern im Gesundbrunnencenter gewesen bin, wir da so lang geschlendert sind, da meinte ich zu meinen Kindern, tja, solche Einkaufscenter, die haben sie in Kiew auch gehabt. Da haben auch Familien eingekauft oder haben sich zum Essen hingesetzt und jetzt sind sie da im Krieg. Also ich wollte meinen Kindern keine Angst machen, die sind ja jetzt auch schon groß, aber das war auch so mehr für mich selbst. Also sich nochmal bewusst machen, wie schnell wir aus der Normalität, aus einer scheinbaren Sicherheit herausgerissen werden können. Haben Sie manchmal Angst, dass der Krieg doch noch zu uns rüberschwappen könnte?
Im Moment nicht und ich finde es auch falsch, wenn solche Ängste geschürt werden. Aber aufmerksam sein müssen wir immer, völlig klar. Ich finde, man darf solche Ängste nicht kleinreden, aber man darf sie auch nicht übertreiben, denn es nimmt das Leid derer, die tatsächlich im Krieg leben müssen gerade, es nimmt das dann am Ende auch nicht ernst, im Donbass, in Kiew. Also aufmerksam für sich sein, aber auch nüchtern, wen es gerade tatsächlich trifft.
Ich muss sagen, ich fand's wirklich mal, abseits jetzt von aller Parteipolitik, ich fand's wirklich gut, dass wir erst Panzer geliefert haben oder jetzt bereit sind, welche zu liefern, als viele Staaten und vor allem auch die USA klar in gleicher Weise hinter uns gestanden haben und jetzt stehen und nicht vorher. Aber sie hätten vermutlich sowieso am liebsten gar keine Panzer geliefert, oder? Oder liefern müssen, wie ich übrigens auch.
Nein, also es ist schrecklich, Panzer zu liefern zu müssen. Es lässt uns alle schwer schlucken und im Grunde ist es Ausdruck von Verzweiflung. Frieden schaffen ohne Waffen, nur so können wir im Namen Jesu reden und das Evangelium verkündigen, aber es ist eben auch nicht christlich, beim Töten zuzuschauen und die Opfer den Angreifern zu überlassen. Es ist auch nicht christlich, die Aggression gegen andere, den Vernichtungskrieg einfach hinzunehmen. Also ja, es gibt ein Müssen, ein Gezwungensein. Ich kann die Lieferung der Panzer nicht verurteilen. Ich kann sie sogar richtig finden, so schwer das ist und so sehr es Ausdruck von Verzweiflung ist. Es ist die Verzweiflung der Ukraine, die uns dazu bringt. Und ich glaube, so deutlich muss man das auch benennen.
Ich weiß, in Sachen Gedanken über den Krieg springe ich heute Morgen jetzt hin und her, aber der vergangene Freitag ist wieder ein besonderer Tag gewesen. Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, 27. Januar. Und in den Niederlanden ist in der vergangenen Woche eine Studie veröffentlicht worden, nach der 23% der Jugendlichen in den Niederlanden den Holocaust für einen Mythos halten. Und ich werde jetzt nicht mit dem Finger auf die Niederlande zeigen, sondern bin froh, dass so eine Studie nicht unter jungen Leuten hier in Deutschland gemacht worden ist. Wobei ich doch sehr hoffen würde, dass das Ergebnis bei uns anders ausfallen würde.
Ja, das würde ich auch sehr hoffen. Aber wir sehen vor uns eine große Bildungsaufgabe und müssen genau hinschauen, wie wir sie ausfüllen, damit sie nicht das Gegenteil bewirkt. Also man muss sich ja klar machen, Gedenkroutinen tragen in sich oft das große Risiko, leer zu werden. Deshalb sind für mich immer die wichtigsten Veranstaltungen an diesem Tag die, bei denen Schülerinnen und Schüler das Gedenken selber gestalten, sich die Erinnerung, die Geschichte von Vertreibung, Vernichtung und Befreiung selber angeeignet haben und dann für andere zugänglich machen. Also die bestimmte Geschichte von einem Ort erzählen oder von einer Familie, die sie erforscht haben. Es muss immer irgendwie unser Gedenken und unser Erinnern werden und so kann es dann auch die nächste Generation für sich annehmen.
irgendwie passen die schwer lastenden Kriegsthemen, die ich heute hier aufbringe. Mhm. Und wir besprechen ja auch zum Wetter. Aber ich danke Ihnen, Herr Bischof, auch sehr fürs Sprechen darüber. Ich brauche das irgendwie, um anzukommen. Mhm. Im Sonntag, im Gottesdienst erstmal das rauslassen. Und dann können wir uns jetzt auch auf andere Dinge konzentrieren. Was hat dieser Sonntag im Kirchenjahr für ein Motto, für eine Überschrift?
Ja, es ist der letzte Sonntag nach dem Epiphaniasfest. Also der letzte Sonntag in der Zählung nach dem Fest vom 6. Januar, Heilige Drei Könige. Im Grunde auch der letzte Sonntag des langen, großen, schönen Weihnachtsfestkreises.
Okay.
Und es ist nochmal das volle Lichtfest, der Sonntag der Verklärung. Es ist von Gottesschau die Rede und von der Ahnung, wie es werden wird, wie es sein soll, wie schön es am Ende der Zeit sein wird. Wir hören die Geschichte von der Verklärung Jesu. Ich freue mich regelrecht darauf, Sie merken schon.
Also heute gibt es auch diese Bibelstelle, ja, die Sie jetzt ankündigen,
aber
nicht
ja,
irgendwie so, ja, okay.
Eine Geschichte
keine
vom
Finte.
Licht.
Keine Finte.
Nein, keine Finte.
Dann freue ich mich drauf auf diesen Text, der ja dann vielleicht die Wolkendecke so ein bisschen aufreißen wird, beziehungsweise wir schlagen die Bibel auf wie die Wolkendecke weg und lassen die Sonne hervorkommen. Also so, wie Sie es angekündigt haben, ja, mit Verklärung.
Ja.
Wobei, Verklärung, der Begriff, das klingt immer so für mich wie, also verklären hat für mich was Negatives.
Ja, echt? Also
ja, für also mich so was Unechtes, es wird verklärt, also das wird okay, schön geredet.
Ah, ich habe auch in letzter Zeit öfter über diese Vorsilbe ver eine Weile nachgeguckt. Die haben wir ja an verschiedenen Stellen und neulich hat mich ein Künstler im Gespräch auf diesen Gedanken gebracht, dass das nochmal eine ganz eigene Form der Intensivierung letztlich dessen ist. Wenn man das normale Verb nimmt, also sprechen, versprechen, zweifeln, verzweifeln. Das ist ja eine Form von Intensivierung. Klären, es klärt sich etwas. Und es verklärt sich ja, es wird sozusagen vollkommen durchsichtig. Früher übrigens hieß diese Bibelstelle, die ich gleich lese, auch die Geschichte von der Verwandlung Jesu. Dann würden Sie es, glaube ich, ohne diesen negativen Touch hören.
Ja.
Im Griechischen würde man jetzt gleich von Metamorphose, also von eben völliger Verwandlung sprechen. Aber jetzt sollten wir es vielleicht erstmal hören.
Ja, also trotzdem, einmal, weil Sie es jetzt gerade ansprachen, ich finde das spannend, Intensivierung, aber bei eben der Kontext, der Zusammenhang muss dann beachtet werden, weil bei Versprechen kann eben das Ich gebe dir ein Versprechen gesehen werden oder eben auch Ich verspreche mich.
Beides,
Beides ist dann auch da möglich. Aber okay.
Toller Punkt.
Diese Vorsilbe fair,
wir kommen vielleicht darauf zurück,
ja, aber jetzt eben tatsächlich erstmal der Text.
Also der Text aus dem Matthäusevangelium, also Neues Testament, und da im 17. Kapitel des Matthäusevangeliums die ersten 9 Verse. Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
Eine Jesus-Geschichte, mal wieder. Ich merke so bei mir, ich teile so die Jesus-Geschichten ein in so, ja, kann ich mir irgendwie so vorstellen, dass es so passiert ist oder dass es annähernd so passiert ist. Die haben was erlebt und dann vielleicht das Wunder und da und so. Und das ist so. Und dann merke ich, es gibt auch so Jesus-Geschichten, wo ich denke, was ist da denn wohl, so in Anführungsstrichen, was ist da wohl wirklich passiert? Also was ist die Quintessenz, was sich dann über die Geschichtenerzählungen nochmal so verändert hat. Was ist bei dieser Sache passiert? Was haben die da wirklich gesehen? Was ist den dreien da zugestoßen?
Ich finde, das ist eine tolle Frage. Ich versuche sie mal ganz direkt zu übersetzen. Mhm. Was wird in dieser Geschichte erzählt? Es wird erzählt, wie die Jünger, die mit Jesus auf den Berg gehen, in diesem Moment begreifen, wer dieser Jesus ist. Und es wird für sie ganz durchsichtig. Das ist mein geliebter Sohn, sagt die Himmelsstimme. Mhm. Wiederholt im Grunde das, was auch bei seiner Taufe gesagt wurde. Aber jetzt wird es für sie hörbar und spürbar. Und er wird ganz durchsichtig für das Licht, das in ihm ist, das Licht Gottes, das er in diese Welt bringt. Und er wird ganz durchsichtig als der, der mit Mose und Elia zusammen, und Mose steht an dieser Stelle für die Gebote, für den Auszug, für die Befreiung, und Elia steht für die Prophetie, für das Mahnende, immer wieder hineinsprechen, damit wir wissen, wie unser Leben werden soll. Und Elia steht auch für das Holen am Ende der Zeit. Also mit Mose und Elia wird dieser Jesus durchsichtig als der, der das Licht Gottes selbst ist. Und dieses Licht Gottes wird ganz da sein, und die Jünger spüren für einen Moment, jetzt ist es schon. Und dann sagt Petrus, oh komm, hier, lass uns bleiben, lass uns Hütten bauen, ich mach mal drei, dann können wir hier alle wohnen, hier wollen wir für immer bleiben. Ich glaube, es gibt diese Momente im Leben. Manchmal ist das in einem Gespräch, an einem langen Abend oder auch bei einem Spaziergang, wo auch immer, auch in einem Gottesdienst, beim Singen eines Liedes oder beim Hören von bestimmten Worten. Es gibt diese Momente im Leben, wo mir völlig klar und durchsichtig wird, was dieses Leben soll, wofür ich auf der Welt bin, was Gott von mir will, wie Gott mich trägt, wie er da ist, wie er das Licht ist. Es gibt diese Momente, und das sind diese Momente der völligen Klarheit. Und wir wünschen uns in dem Moment, das soll für immer anhalten. Es macht auch ein bisschen Angst, die Jünger fürchten sich ja. Es macht Angst, weil man nicht genau weiß, ist es das wirklich oder bilde ich mir das ein? Ist das nur ein bisschen Verklärung? Ja. Möchte ich mir das so haben? Will ich mir das so ausbilden? Stimmt die Geschichte? Und so weiter und so weiter. Aber es gibt die Momente, aus denen wir dann am Ende und auf dem Weg danach immer wieder leben.
Toll, vielen Dank. Finde ich sehr gut nachvollziehbar. Auch dann den Moment, dass dieser Moment dann mit einmal vorbei ist, dass sie runtergehen und so, was habt ihr jetzt gesehen oder nicht? Und dieser Moment ist dann vorbei.
Und man darf diese Momente auch schützen. Also dieser letzte Satz und erzählt niemandem was davon, bevor der Menschensohn auferstanden ist von den Toten. Also Jesus meint ja sich selbst an der Stelle. Auch dieser Satz ist ja erstmal einer, der das Geheimnis auch schützt. Der sagt, erzählt das jetzt nicht jedem, die anderen werden es nicht verstehen. Im Moment werden sie das noch nicht verstehen, dass er dieses Licht ist. Aber eines Tages werden sie es verstehen, werden wir es verstehen, und dann erzählen wir diese Geschichte. Und ich glaube, auch das kann man wieder für sich selber ins Leben übertragen mit den kleineren lichten Momenten, aber die dann doch mir mein Leben durchsichtig machen. Es hat keinen Sinn, das dann jedem zu erzählen, wenn ich weitergehe und so, oh, da war das jetzt so.
Stimmt.
Ich will mal diese, wir kennen auch diese Menschen, das kann einem sogar auf den Nerv gehen, wenn Leute diese Geschichte dann ständig von sich erzählen. Nein, schützt das Geheimnis und lebt aus diesem Geheimnis und zeigt, wie das Licht durch euch durchgeht. Darum geht es am Ende in dieser Geschichte.
Und ich glaube, Sie haben es gar nicht gemerkt. Sie haben einmal jetzt das Wort verklärt in dem negativen Touch
habe ich doch
verwendet.
War auch Absicht,
ja. War sehr gut. Aber das macht es auch, finde ich, nochmal deutlich, dieses, was beides eben da möglich ist. Diese nur Verklärung, ich glaube da nicht so richtig dran. Und auf der anderen Seite die Verklärung als Steigerung des Sichtbarwerdens, des durchsichtig, des Klarheitsschaffens.
Und ich glaube, jetzt wird auch nochmal deutlich, wo dieser Überschlag ist. Also wenn dieses mir wird das Leben durchsichtig und klar und es klärt sich in dieser Weise, wenn das zu einer permanenten Haltung wird, die dann nicht mehr mit der Realität in Einklang gebracht wird, weil ich sozusagen aus diesem Moment auch nicht mehr rauskomme und ihn nicht mit der Realität verbinde, dann ist da jemand sozusagen verklärt, aber eigentlich nicht da.
Herr Bischof, jetzt haben wir zum Beginn so viel über Krieg und Panzer und Gedenken und so weiter gesprochen. Wir kommen jetzt zur Fürbitte. Ich habe schon mal überlegt und ich kann mich zumindest nicht so richtig zurückerinnern, muss auf jeden Fall schon lange her sein, so eine explizite Fürbitte für unsere Soldatinnen und Soldaten und gerne auch für alle Soldatinnen und Soldaten auf der Welt, hat mir, glaube ich, noch gar nicht so. Würde für mich heute durchaus Sinn machen und mir der Sinn danach stehen.
Also da muss ich auch einmal schlucken, das gebe ich zu. Also so das direkte Beten an der Stelle erinnert dann doch schnell an, dass Gott mit uns auf den Stiefeln der Soldatinnen und Soldaten da waren.
Ich hoffe, Sie glauben Soldaten mir, dass ich das ich so
verstehe
nicht
Sie,
meine.
Ich verstehe Sie und ich habe auch ein Gebet jetzt dafür. Ja. Gott, wir bitten dich für die Menschen, die für andere um Leben kämpfen. Wir bitten dich, zeige uns Wege, dass sie die Waffen aus der Hand legen können, dass sie sie nicht mehr brauchen. Wir sehnen uns nach Frieden ohne Waffen, wir sehnen uns nach deinem Frieden. Solange wir auf dieser Welt nicht ohne können, um der Gerechtigkeit, um des Friedens willen, solange Gott schütze und behüte die Seelen derer, die Waffen gebrauchen müssen. Am Ende aller Gott reiche uns das Schwert der Barmherzigkeit, die Stiefel des Friedens. Reiche uns den Helm deines Heils, den Helm deiner Liebe.
Danke. Amen. Wenn die Kinder aus der Schule raus sind, dann nimmt man das gar nicht mehr so bewusst wahr, aber die kommende Woche sind Schulferien. Ja, aber egal welchen Alltagsrhythmus Sie in der kommenden Woche haben werden, der Segen möge Sie begleiten.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Und es gibt heute sogar noch einen Aspekt, Herr Bischof, zum Thema Krieg und Soldatinnen und Soldaten. Haben Sie schon den Film Im Westen nichts Neues gesehen?
Nee, habe ich noch nicht.
Der für 9 Oscars ist er nominiert, darunter auch als bester Film des Jahres. Okay. Sowas hat eine deutsche Produktion noch nie zuvor geschafft. Wirklich super. Mhm. Der Roman von Erich Maria Remarque ist schon 3-mal verfilmt worden, aber jetzt eben auch zum ersten Mal mit einem und von einem deutschen Produktionsteam. Und es ist wirklich ein echter Anti-Kriegsfilm, okay. Nicht heroisch beschönigend, wirklich klasse.
Ah, danke für den Tipp. Ich erinnere mich, wie ich vor ein paar Jahren den Film 1917 gesehen habe.
Ja.
Auch ein Anti-Kriegsfilm, wirklich gut gemacht, weil das Grauen des Krieges, das Grauen dieser Leichen auf den Feldern, über die man irgendwann anfängt zu fallen und zu stürzen und wie die verwesen, weil das so plastisch eingefangen wird. Ich finde, Filme können das besonders gut. Ich denke auch zum Beispiel an Das Boot. Also wir brauchen Antikriegsfilme und wir brauchen Antikriegsgebete und wir brauchen Antikriegstexte und Antikriegsgedichte und Antikriegslieder brauchen wir immer, immer wieder. Danke für den Tipp.
1917 habe ich auch gesehen. Der hat auch Oscars gewonnen. Im Westen nichts Neues ist besser.
Okay.
Weil er noch mehr Anti ist, will ich mal sagen, weil bei 1917, der hat auch technisch so brillant gewirkt, was war ja gefilmt wie mit einer Kamerafahrt und da ging manchmal so ein bisschen mir verloren, dass es hier eigentlich nicht um eine technische Brillanz geht, sondern um die inhaltliche Dramatik und das, finde ich, schafft Im Westen nichts Neues sogar noch besser, wobei manche sagen jetzt auch, ja toll, Antikriegsfilm, aber niemand hat daraus gelernt, es werden immer noch Kriege geführt, aber ich finde, das ist zu kurz gesprungen.
Das denke ich auch, aber wissen Sie, wenn ich Ihnen zuhöre, denke ich, im Sinne dessen, was wir heute gesagt haben, der Film scheint mir verflucht gut.
Da war das Fair wieder. Mhm. Sie versprechen mir, dass Sie sich den Film anschauen, okay?
Ich verspreche es Ihnen.
Gott ist jetzt im Gespräch.
Das war kein Versprecher.
Am Sonntagmorgen. Schön, dass Sie zuhören. Schön, dass wir Sie in diesen Sonntagmorgen und den Vormittag begleiten konnten. Kommen Sie gut durch die nächste Woche.
Eine gesegnete, eine lichte und helle Woche wünsche ich Ihnen.